Meine Lieben, heute habe ich beschlossen, ein sehr persönliches Referat zu halten. Wenn ihr gefragt werdet oder gefragt werden würdet, was ist dem Bischof so mit, was sind die wichtigsten Inhalte der Verkündigung? Natürlich, ich rede sehr viel und sehr oft von Jesus. Und ja, Jesus ist das Wichtigste, der wichtigste Inhalt der Verkündigung. Aber ich suche mit euch zusammen Wege und Anwege des Denkens, der Erfahrung über die Frage, wie kommen wir dem Herrn näher? Und zwei der wichtigsten Punkte, auch in meiner eigenen persönlichen Geschichte, ist die Erkenntnis dessen, erstens, was ist eine Gabe? Habe ich schon mal darüber gesprochen. Und zweitens, wer oder was ist die Kirche? Habe ich im Ansatz auch schon mal darüber gesprochen. Und die beiden Dinge hängen intensiv zusammen. Das ist für mich super wichtig. Und deswegen werde ich heute über die beiden Dinge sprechen. Erster Teil Gabe, zweiter Teil Kirche. Mal kurz die Frage, sind evangelische Geschwister unter uns oder freikirchliche? Herzlich willkommen. Heute gibt es eine Ladung Katholizismus. aber ehrlich gesagt, das, was ich versuche zu sagen, ist den meisten Katholiken, so wie ich das verstanden habe, besonders über die Kirche, nicht wirklich bekannt. Vielleicht irgendwie unterschwellig, unterbewusst, vielleicht auch in der Volksfrömmigkeit, aber nicht so explizit, wie ich das versuche zu sagen. Ja? Okay, also ich komme mal über die Frage, also warum mache ich das heute? Wir sind bei dem Thema Kindsein und ich habe ganz viel über das Kindsein im Verhältnis zum Vater gesprochen. Und dann haben wir mir die Frage gestellt, sind wir eigentlich Halbwaisen oder haben wir auch eine Mutter? Okay, vielleicht dämmert es jetzt schon, die Kirche und die Mutter. Gabe, was ist die Gabe? Ein Kind, haben wir gesehen, die letzten Male, die da waren, lebt vom Empfangen. Das Kind erwartet in gewisser Hinsicht alles von den anderen, alles vor allem von den Eltern, von den Großen, von oben. Ein Kind lebt vom Empfangen. Das Kind kann auch empfangen. Und ich sage das deswegen, weil je älter wir werden und einander Gaben austauschen, desto mehr merken wir plötzlich, was für ein vertracktes Ding geben und empfangen ist. Ja? Jeder, der an Weihnachten seine Geschenke aufpackt, freut sich dann mehr oder weniger. Kennt ihr, weil die Älteren von euch kennen vielleicht den Monaco-Franzi noch? Ja. Ja. Wo der Elli was schenkt. Die Elli ist so sein Gspusi. Und er hat ein ganz wunderschön eingepacktes Päckchen. Und die Elli ist ganz aufgeregt, gell, und nimmt sich allen Schmuck schon mal ab, gell, vorsichtshalber. Und packt auf und sagt, ja Franzi, eine Seife! Also und sie tut unglaublich erregt, ist es aber überhaupt nicht, sondern unglaublich enttäuscht über die Seife. Also geben und empfangen ist was wirklich Komplexes und was wirklich Schwieriges. Je älter wir werden. Für Kind ist das überhaupt kein Problem. Kind empfängt im Grunde immer. Die Art und Weise, habe ich jetzt mal versucht zu sagen, wie ein Kind empfängt, ist in gewisser Hinsicht schon Dank. Warum? Naja, weil ein Kind selber als Ganzes, ich habe letztes Mal gesagt, ein Kind ist Beziehung und ein Kind ist irgendwie auch schon verdanktes Dasein. Ja, wenn ihr einem Kind einen Baukasten schenkt, dann wollt ihr, wenn ihr das Kind gern habt, dass das Kind einfach spielt und sich einfach da reinfallen lässt und mit dem Baukasten spielt. Und ihr hättet ein Problem, wenn das Kind dauernd irgendwie einen Stein auf den anderen setzt und dann mache ich es jetzt richtig? Und dann setze ich noch ein, hoffentlich mache ich alles richtig. Na, ihr wollt doch, dass das Kind einfach spielt. Und es ist schon gewissermaßen der Dank. Für ein Kind schenkt sich in der Gabe der Geber mit. Also meistens jedenfalls. Das Kind reflektiert das nicht so, wie ich das sage, aber im Grunde ist ja die ganze Welt für ein Kind eröffnet von Mama und Papa. Und alles, was das Kind umgibt, ist ja irgendwie schon gedeutet und bedeutet von Mama und Papa. Haben wir auch schon drüber nachgedacht. Ne? Das Bettchen, in dem das Kind liegt, ist von Mama und Papa. Das Essen, das es bekommt, ist von Mama und Papa. Der Garten, in dem es spielt, ist der Garten von Mama und Papa. Irgendwie ist alles von... Und wenn das Kind was Schönes, Neues entdeckt, dann rennt es zuerst zur Mama und zeigt sie und freuen sich miteinander. Und wenn das Kind irgendwas, wenn es vielleicht schon ein bisschen älter ist und irgendwas besonders gern hat, dann gibt die, also nehmen wir mal an, das Kind kriegt einen Teddybär geschenkt und der ist vom Opa und dann ist es eben wieder Opa-Teddy. Und gibt dem Kind, also irgendwie ist in dem Teddy auch der Opa anwesend. Ja? Warum erwarten Eltern nichts von einem Kind? Weil das Kind bei glücklichen Eltern selber Gabe für die Eltern ist. Ja, also das mit der Gegengabe ist da jetzt gar nicht die Frage. Okay, das habe ich gestern schon mal gesagt. Ein Kind lebt die Einheit von sich empfangen und sich geben. Es ist selber Beziehung. Ein Erwachsener nimmt sich viel stärker als isoliertes Ich wahr und tritt in Beziehung und versucht, geben und zu empfangen, irgendwie zu gelingend oder mehr oder weniger gelingend zu inszenieren. Es gelingt manchmal richtig gut, manchmal überhaupt nicht. Der Liebende möchte sich seiner Angebeteten gerne selber geben und er gibt ihr einen Strauß Blumen oder einen Ring oder einen Brief oder eine Seife. Naja, okay. Das führt dazu, dass wir Schwierigkeiten haben mit Geben und Empfangen und je näher wir das bedenken, und ich habe echt ein dickes Buch über das Thema geschrieben, desto komplizierter wird das Ding. Also Geben und Empfangen ist richtig kompliziert. Man kann zum Beispiel die Frage stellen, gibt es eigentlich, wenn Erwachsene irgendwas geben, gibt es die reine Gabe? Gibt es die Gabe ohne Hintergedanken? Gibt es die? Ich schenke dir einfach was, weil du bist. Einfach so. Und will nichts dafür. Und erwarte vielleicht nur, dass du dich freust. Gibt's denn? Also es ist ziemlich kompliziert. Gell? Es gibt Philosophen, die rauf und runter zeigen wollen, dass es überhaupt nicht gibt. Also es ist jedenfalls kompliziert. Ja? Kompliziert. Ich will nicht so tief drauf reingehen, sonst werde ich nicht mehr fertig. Jetzt. Ich habe gesagt, ein Kind empfängt eine Gabe und wenn im gelingenden Fall empfängt das Kind irgendwie den Geber in der Gabe mit. Opa Teddy. Ja? Oder stell dir vor, du kriegst von deinem Großvater, der im Sterben ist, seine alte Uhr, die er schon im Ersten und im Zweiten Weltkrieg angehabt hat und er sagt, hier, du hast es und ein ehrendes Gedenken bitte und pass auf meine Uhr gut auf. Und jetzt gibt's, wenn man eine Gabe empfängt, eine Skala von misslingenden Empfangen, vom einen Ende bis zum anderen Ende. Ich sage euch die beiden Extreme. Das eine Extrem ist, wenn ihr was Tolles bekommt, um Gottes Willen, das kann ich doch nicht annehmen. Ist mir viel zu groß, viel zu kostbar, irgendwas, bleib mir vom Leib. Hintergründig vielleicht, das bindet mich viel zu sehr an dich. Vielleicht mitgedacht, ja. Ich will das nicht haben. Ist mir zu viel des Guten. Kennt ihr auch. Das kann ich nicht annehmen. Ja, vielleicht, weil man hintergründig spürt, die Gabe ist nicht ganz heil, nicht ganz rein, weil sie kann auch vergiftet sein. Ja, wir haben das schöne Wort Gift, mit Gift. Wenn der dich manipulieren will, wenn der dir nur was schenkt, weil er was von dir haben will, dann denkst du, um Gottes Willen, der will mich jetzt irgendwie instrumentalisieren. Also das eine Extrem der Skala ist, oh, bleib mir vom Leib. Das andere Extrem ist, wow, her damit, gehört mir, meins. Wie der, wie heißt der vom Herr der Ringe, der Gollum? Mein Schatz. Ja, und wie der aufgrund dieser Gier, wie der wird, gell? Also der schaut ja deswegen so aus, weil er gewissermaßen die lebendig fleischgewordene Gier ist. Ja? Unbedingt meins. Das sind die beiden Extreme in der Skala von, kann ich eine Gabe empfangen, die richtig groß ist, die mir jemand geben will. Kann ich das? Und zwar in der Weise, so wie ein Kind, einfach, wow, danke, wie schön, ich spiele damit. Das Problem ist, das habe ich gerade angedeutet, die Weise des Empfangens, wie du eine Gabe empfängst, bestimmt mit, wie der Geber in deinem Herzen ankommt und anwesend ist und bleibt. Der es zurück, nehmen wir mal an, der Geber ist ein echter Geber, der will dich nicht manipulieren. Der es die Gabe zurückweist von so einem Geber, der verhindert überhaupt, dass der Geber wirklich ein Geber sein kann. Der das zurückweist, verhindert, dass der Geber überhaupt als Geber in meinem Herzen ankommen kann. Das ist die eine. Der die Gabe ablehnt, empfängt auch den Geber nicht. Der die Gabe an sich reißt, löscht gewissermaßen den Geber in der Gabe aus als Geber, weil er es für sich haben will. Der verdankt die Gabe nicht, weil das gehört mir, das verdiene ich ja. Wenn es überhaupt einer verdient, dann ich. Das heißt, der löscht gewissermaßen die Anwesenheit des Gebers in der Gabe aus. Ja? Jetzt. In der Weise der schlichten, dankbaren Ja, des Empfangens aus einem reinen und ganzen Herzen, lasse ich einen selbstlosen Geber so in mein Herz, dass er als Geber anwesend sein kann. Also wenn ich ein Kind bin und von dem Opa die Uhr bekomme und mich einfach frei und dann halte ich den Opa auch in Ehren irgendwie und seine Uhr in Ehren, dann ist er irgendwie mit mir. Denkt da mal über das Sakrament nach, machen wir gleich noch. Ne? Ich lasse so einen selbstlosen Geber in meinem Herzen sein, wie es der Gabe und seinem Geben angemessen ist. Jetzt, Gott ist für uns Gabe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns hingab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben. Gott gibt sich. Jetzt können wir uns mal fragen, Jesus ist eine Gabe des Vaters an uns. Wie gibt er sich denn? Ich habe mal drei Beispiele. Die Eucharistie, dieses kleine Stück Brot äußerlich, ist innerlich der Schöpfer der Welt. Gabe für dich. Hast du jemals schon ein Ja und Amen gesagt, dass dieser Gabe angemessen ist? Nur wenn jetzt jemand ein schlechtes Gewissen hat, ich auch nicht. Das Kind von Bethlehem, absolute Fülle der Liebe und gleichzeitig reinste Armut wie ein Baby, völlig hilflos, liegt es nackt in der Krippe. Die Einheit von Fülle und Nichts. An Weihnachten lesen wir, hören wir im Evangelium, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Das ewige Wort Gottes ist Fleisch geworden. Das Problem ist nur, dass das ewige Wort Gottes in dem Augenblick, in dem es Fleisch wird, kein Wort sprechen kann. Nur weinen kann oder zappeln kann oder schreien kann. Einheit von Fülle und Nichts, von Armut und Reichtum der Liebe. Der Tote von Golgotha, der nackte, gefolterte, gemarterte, gequälte, Von dem sagt der Johannesevangelist, das ist der Verherrlichte des Vaters. Wenn ich verherrlicht bin. Reichtum in der Form äußerster Armut, Nacktheit, Tod, Leere, nichts. Das ist die Form, in der unser Gott sich uns als Gabe schenkt. Gott ist Gabe auch im Heiligen Geist, den wir auch empfangen. Johannes 22, der Auferstandene, kommt, erscheint den Jüngern, haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Gabe. Ich gebe euch den Heiligen Geist. Jetzt meine Frage. Kommen wir schon zum zweiten Teil. Wenn wir aufgrund unserer Verfassung erlösungsbedürftige Sünder sind. Erlösungsbedürftig heißt, wir sind nicht allzu liebesfähig. Wir sind nicht wirklich in der Freiheit der Kinder Gottes. Wir sind eigentlich irgendwo zwischen und irgendwo da drin. In diesem Dilemma können wir den Gott, so wie er sich geben will, überhaupt empfangen? Können wir, so wie er empfangen sein will, überhaupt ein Ja sagen? Empfangen wir ihn nicht notwendig so, dass wir ihn entweder zurückweisen oder verdunkeln müssen? Wie werden wir Kinder des Vaters, Geschwister Jesu, wie kann er als Gabe in uns ankommen? In der Kirche, die unsere Mutter ist. Das ist meines Erachtens der wichtigste Punkt von dem, was ich vorher gesagt habe. Kirche, bitte nicht zuerst als Institution denken, nicht zuerst als Papst, Bischof, Pfarrer denken. Auch alles wichtig, auch alles da. Nicht zuerst als Caritas denken, nicht zuerst als Miserior Hilfswerk denken. Kirche zuerst denken als personaler Ankunftsort Gottes in der Welt. Ich zeige euch das. Einfach ein paar Bibelstellen zu dem, die ich nur kurz erläutere, weil sonst wären wir nicht fertig. Im Galaterbrief sagt Paulus über das himmlische Jerusalem, ist frei und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Also es gibt irgendwie ein kollektives städtisches einen städtischen Wohnort, der irgendwas mit Gott zu tun hat, irgendwas mit dem Himmel zu tun hat und der wird mütterlich gedacht. Wir sagen ja auch Mutterkirche. Wir sagen die Braut des Lammes. Jesus bezeichnet sich immerfort als der Bräutigam. Paulus sagt, ich will euch der Kirche, der Jungfrau zuführen oder ich will, dass die Jungfrau ohne Makel vor Gott erscheint und meint die Gemeinde. Ja? Also die Bibel denkt die Kirche erstens weiblich, zweitens eben personal. Ein ganz eigenartiges, aber wichtiges Bibelwort ist die in der Apokalypse, im letzten, schwierigsten Buch der Bibel, die Vision des Sehers, da erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen in ihren Geburtswehen. Himmelszeichen, eine Schwangere erscheint, die schreit vor Geburtswehen und dann kommt der Drache und der will das Kind, das geboren wird, verschlingen. Sie gebiert dieses Kind einen Sohn, es ist ziemlich klar Jesus, der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen wird und ihr Kind wurde zu Gott und seinem Thron entrückt. Das Kind, gegen den kann der Drache nichts anhaben, weil der ist Gott. Ja? Gegen den Sohn. Jetzt habe ich ein paar Verse auslassen. der Drache ist inzwischen auf der Erde und die Frau auch. Die Frau ging fort, der Drache ging im Zorn, geriet in Zorn über die Frau und der ging fort, um Krieg zu führen mit ihr und ihren übrigen Nachkommen. Und wer sind die übrigen Nachkommen der Frau? Die, die am Zeugnis für Jesus festhalten. Also die Gemeinde, es gibt irgendwie ein enges Ineinander von der Mutter des Herrn und der Gemeinde, die sie zur Mutter hat. Ihre Nachkommen verfolgt der Drache. Ja? Dann habe ich euch vorhin noch diese Stelle gezeigt. Warum? Das ist auf der einen Seite, da spricht der, also Jesus hängt am Kreuz und unter ihm, das ist ja die berühmteste Kreuzigungsgruppe, Johannes und die Mutter Gottes, stehen beide da. Und Jesus sagt gewissermaßen als letzten hoheitlichen Akt zum Jünger, den er liebte, siehe deine Mutter, siehe dein Sohn. Bei Johannes, also es gibt manche Exegeten, die sagen einfach nur, naja, der kümmert sich halt um seine Mama und will sie versorgt wissen. Ja? Ist auch vielleicht ein Aspekt des Ganzen, aber bei Johannes ist alles auch in tiefen Schichten zu sehen. Und da ist zum Beispiel bei der Stelle interessant, dass die beiden im Johannesevangelium keinen Namen haben. Er spricht seine Mutter nicht als Mutter, auch nicht als Maria an, sondern als Frau. Zweimal, am Anfang und am Schluss in der Hochzeit von Kana und am Schluss am Kreuz. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Und Frau, siehe dein Sohn. Und der Jünger hat auch keinen Namen. Der Jünger ist nur der Jünger, den Jesus liebte. Das heißt, die geistlicheren Exegeten sagen, da steht die Kirche und die Kirche hat Kinder. Das sind die, die Jesus lieben. Ja? Sagen die geistlicheren Exegeten über das Johannesevangelium. Exegeten sind die Bibelforscher. Ja. Okay, Zweite Vatikanische Konzil, das letzte Konzil der katholischen Kirche, auch da, einer der wichtigsten lehramtlichen Texte, Lumen Gentium heißt der, LG abgekürzt, also Lumen Gentium ist die Konstitution über die Kirche und das letzte Kapitel gipfelt quasi in einer Mariologie. Maria wird in das Geheimnis der Kirche hineingeholt. Sie wird als überragendes, einzigartiges Glied der Kirche gesehen, wie ihr Typus, ihr Urbild im Glauben und in der Liebe. Und die katholische Kirche verehrt sie vom Heiligen Geist, belehrt in kindlicher Liebe als geliebte Mutter. Die Kirche verehrt Maria als ihre Mutter. Die Kirchenväter haben immer gesagt, das Geheimnis der Kirche wird in ihr am deutlichsten sichtbar. In der Ordnung der Gnade ist sie uns Mutter, sagt dasselbe Dokument. Jetzt möchte ich mit euch verstehen lernen, und das ist der Punkt, wo ich sage, das ist den meisten Katholiken nicht bekannt, worüber ich jetzt versuche zu reden. Ja? Wie kann man verstehen, dass Maria auch Mutter ist, im Sinn von für jemanden, der im Glauben neu geboren wird? Wie kann man das verstehen? Zunächst einmal, die Kirche hat immer irgendwie geahnt und das spät, aber im 19. Jahrhundert erst formuliert, die hat gewusst, wenn jemand einfach so dieses Ja zum Plan Gottes mit ihr einfach dieses Ja sagen kann, dann muss der in einer besonderen Verfassung gewesen sein. Und die Kirche hat diese besondere Verfassung formuliert als, die war ohne Sünde. Weil mit Sünde kommt dieses Gabeding oder irgendwas dazwischen, kommt mit Sünde. Ohne Sünde kommt einfach, ich bin dabei, mach mit mir, was du willst. Mir geschehe nach deinem Wort. Also sie kann den, der sich ihr schenken will, einfach wie ein Kind empfangen und zur Welt bringen. Die Kirche glaubt, sie kann das. Deswegen ist sie der Anfang von Kirche. Ja? Zweiter Punkt. Es gibt in der Schrift sogenannte korporative Persönlichkeiten. Vielleicht habt ihr schon mal das von Abraham gelesen. In Abraham sind wir, weiß ich was, als Volk gewachsen. In Jakob, der den Namen Israel bekommt, der Stammvater von allen ist. Ja? Ich kann das als Ordensmann auch gut verstehen. Ich kriege manchmal vor allem von Leuten aus dem Süden, die denken das noch stärker, Italiener oder Spanier oder Südamerikaner oder sowas, die schreiben mir manchmal, alles Gute, in Don Bosco, dein sowieso. In Don Bosco. Was bedeutet in Don Bosco? Irgendwie die Vorstellung, da ist eine väterliche Gestalt, die so reich an Fruchtbarkeit ist, dass viele Früchte aus ihr hervorgehen und ich bin eine Frucht. Ich gehöre da hinein. Und mein Mitbruder ist auch eine Frucht. Der gehört da auch hinein. Oder vielleicht im Bild vom Baum, der eine Ast, der andere Ast, das nächste Bladel, aber der Anfang ist Don Bosco. Oder die Leute, die sich Franziskus verbunden fühlen. Die wachsen alle irgendwie aus dieser franziskanischen Geistlichkeit. Also eine Fruchtbarkeit, die da von dort ausgeht. Ja? Jetzt glaubt die Kirche, und in Adam ist es irgendwie für uns alle negativ. Wir sind alle Schicksalsgenossen Adams in dem Gefallensein. Ja? Jetzt glaubt die Kirche, soweit bin ich nicht, wenn ihr fragt, wenn das stimmt, dass meine Sendung, meine Berufung irgendwas mit Don Bosco zu tun hat und irgendwie da rausgewachsen ist, dann kann man fragen, steht am Anfang nicht ein Jahr, aus der alle anderen kirchlichen Berufungen hervorgehen? Wisst ihr, jeder von euch hat eine Berufung, auch eine christliche Berufung. Und der eine oder die andere sagt, ich verdanke das dem Glauben von meiner Oma oder von meiner Mama. Aber ein anderer sagt vielleicht, ich habe da einen ganz tollen Religionslehrer oder Religionslehrerin gehabt. Die hat mir den Samen mit reingeschenkt. Ich bin aus dem rausgewachsen. Und der Dritte sagt, der Pfarrer war so hat so einen Einfluss für mich gehabt. Und mein Glaube ist dadurch gewachsen. Ja? Und es gibt große Sendungen in der Kirche, wie die großen Ordensgründer, aus denen ganz viel rauswächst. Und die Kirche glaubt, das erste, umfassendste, tiefste Jahr, aus dem alle anderen kirchlichen Sendungen hervorgegangen sind, ist die Antwort der Mutter Gottes. Alle anderen Sendungen oder Berufungen oder wachsen aus diesem Jahr. In der Ordnung der Gnade ist sie unsere Mutter, sagt das Konzil. In der Ordnung der Gnade. Die Gnadenordnung ist die, in der wir neu geboren werden. Ja? Stellvertretung. Jetzt denkt euch das Ganze mal als Gemeinschaft. Ihr habt vielleicht schon die Erfahrung gemacht, dass manchmal, wenn irgendwie ein guter Geist in diesem Raum ist, wenn wir miteinander beten und singen und uns gut verstehen und vielleicht füreinander öffnen, dann kommt ihr hier rein und das macht was mit euch. Ihr geht, wenn es denn gelingt, anders aus diesem Raum, als ihr reingekommen seid. Warum? Na, weil hier ein Geist ist, der irgendwie durch die Anwesenheit Gottes hoffentlich bestimmt und geformt wird. Jetzt kann man fragen, das ist mein Bild für Kirche. Ne? Man geht irgendwie rein, da ist der Geist Gottes gegenwärtig, aber der Geist Gottes schwebt nicht irgendwie im luftleeren Raum, sondern der erwählt sich Personen, an denen sich das kristallisiert. So, weltliches Beispiel. Ihr habt ein kleines Kind, ihr wollt, wenn euer Kind groß wird und mit anderen Kindern spielen lernt, dann wollt ihr, dass es in einer vernünftigen Familie spielt und nicht in einer Räuberfamilie. Ja? Warum? Na, weil in der Familie ein guter Geist herrscht. In der anderen wird es vielleicht irgendwie verhunzt. mit irgendwelchen komischen Ideen. Und meistens ist es so, dass der Geist einer Familie zum Beispiel von der Mutter oder vom Vater irgendwie bestimmt wird. Oder ihr geht's in eine Fußballmannschaft. Und das kann ein wilder Haufen sein oder es kann eine geformte Einheit sein. Und meistens ist da eine Gestalt, der Kapitän oder der Trainer, der irgendwie seinen Geist, seine Idee vom Spiel der ganzen Mannschaft irgendwie mitgibt und sie beeinflusst. Jetzt, also wenn das stimmt, wenn das die Erfahrung stimmt, ihr geht in die Gemeinschaft, empfangt etwas von dem Geist, der verändert euch und ihr geht raus und habt irgendwie was von innen her gelernt. Wenn das geht, dann glaube ich, das schlagende Herz der Kirche ist die Mutter Gottes. Die ist immer da. Je tiefer ihr gewissermaßen innerlich in die Kirche kommt, desto mehr lernt ihr von ihr, mit ihr Gott empfangen und zur Welt bringen. Die Kirche ist in der Mitte eine heile Person. Die Kirche ist auch voll von Sündern, sind wir alle. Aber im Herzen ist sie eine heile Person, in der der Geist Gottes lebt und bleibt. Warum pilgern so viele Menschen intuitiv zu Marienwallfahrtsorten? Weiß ich was, 90% der Wallfahrtsorte gehen irgendwie zur Mutter Gottes. Altötting oder Maria Hilf hier oder Samaray in unserem Bistum oder nach Guadeloupe oder nach Lourdes oder nach Fatima oder so. Warum? Meine Überzeugung ist, sie spüren intuitiv, da ist heile Welt. Da stelle ich mich rein und da lerne ich Gott empfangen und zur Welt bringen. Jesus empfangen und zur Welt bringen. Das lerne ich da. Das habe ich schon gesagt. In ihr, also in der Kirchenfamilie mit ihrem Herzen Mariens, lernen wir unser Ja zu sagen. Also wenn ich vorhin gefragt habe, kann ich das mit dem Gott empfangen und zur Welt bringen? Wir haben in der Kirche einen Ort, eine Person, in der das schon geschehen ist und immer wieder geschieht. Gott empfangen und zur Welt bringen. In jeder Eucharistie. Ich stelle mich da rein und lass mich gewissermaßen dazu bewegen, das zu lernen, Gott zu empfangen und zur Welt zu bringen. Deswegen, wenn ihr bei der Beichte, wenn jemand schon mal beichten war, hoffe ich, dann geht's nicht nur einfach um die Versöhnung mit Gott, sondern auch um die Versöhnung mit der Kirche. Ihr stellt euch neu ins Herz dieser Gemeinschaft rein und werdet wieder befähigt, den Herrn zu empfangen und zur Welt zu bringen. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen, das ist das himmlische Jerusalem und was ist unsere Berufung? Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Das heißt, wir haben dieselbe Berufung wie die Mutter des Herrn, in ihr, mit ihr Wohnung Gottes zu werden. Wisst ihr, und wenn man das alles so bedenkt, dann kommt man auch überhaupt nicht mehr auf die Idee, ja, bete ich jetzt Maria an oder Jesus oder sind das jetzt irgendwie Konkurrenten? Das ist irgendwie, das stimmt nicht, das stimmt die Theologie nicht. Sondern ich gehe in die Kirche und lerne in der Kirche Gott zu empfangen, ein Mensch zu werden, in dem Gott wohnt, der vom Heiligen Geist durchdrungen wird. Okay? Marienverehrung bedeutet also, das habe ich gesagt, eintreten in den heilen Raum, die heile Welt, in der ich Jesus näher komme und mit ihm lerne, seinen Geist, ihn selber als Gabe zu empfangen. Das heißt für unser Thema Kind sein, wir sind keine Halbwaisen. Wir haben nicht nur einen Vater, wir haben in Maria eine Mutter. Ja? Die ist nicht Gott, die ist Geschöpf. Zwischen ihr und Gott ist ein unfassbarer Abgrund. Viel größer als, sage ich immer, zwischen einem Regenwurm und einem Erzengel. Viel größer. unendlich viel größer. Sie ist Geschöpf. Aber Jesus, Gott, würdigt sie, die Kirche zu sein. Wir gehen in die Kirche. Wir gehen in den heiligen Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Familie als Uterus Spiritualis, also als gewissermaßen die, die aus der Taufe neu geboren wird. Letzte Folie, warum ist es wichtig? Geistlich, es ist unsere Heimat als Kinder Gottes. Das ist unsere Heimat, wo wir Gott begegnen. Zweitens, im Argument. Wisst ihr, wir kriegen so viel Mist über die Kirche gesagt. Manchmal stimmt er auch, weil viel Mist in der Kirche passiert. Aber Kirche reduziert sich nicht auf Strukturen, nicht auf Lehrsätze, nicht auf unglaubwürdige Amtsträger, sondern im Herzen ist die Kirche heil und heilig. Und sie ist dafür da, dass die unglaubwürdigen Amtsträger, die Sünder, wir alle heiler und heiliger werden. Dafür ist sie da. Petrus war nicht heil, Maria schon. Wenn er mit Petrus oder mit seinen tollen Aposteln das ganze Ding hätte durchziehen wollen, na sauber. Aber wer war dabei, als am Pfingsten der Geist kam? Genau, die Mutter des Herrn.